Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Der große Preis von Aserbaidschan steht an diesem Wochenende auf dem Programm. Baku City Circuit, das ist die Strecke, auf der gefahren wird. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich bin heute nicht alleine bei dieser Vorschau zugegen. Nein, ich begrüße ganz herzlich meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und natürlich von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, die drei Portale, die alle unsere Motorsportformate hier auf meinsportradio.de präsentieren. Der Chefredakteur zugeschaltet aus dem schönen Österreich, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Wir machen's kurz zu Beginn der Sendung. Wir haben eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes bekommen. Die wollen wir natürlich erwähnen und vorlesen. Eure Rezensionen können auch vorgelesen werden hier in Starting Grid. Wenn ihr denn eine schreibt, bei iTunes würden wir uns darüber freuen, wenn ihr uns eine Rezension jeder Art da lasst. 5 Sterne, 4 Sterne, was auch immer, wie viele Sterne. Hauptsache ein bisschen Feedback. Und ganz interessant, Christian, diese Rezension geht eigentlich auch ein bisschen mehr an euch von Formel1.de. War ich dich gerade neugierig? Ich lese es mal vor. Somila Guna hat geschrieben: Hallo, vielen Dank für euren tollen Podcast. Endlich mal wieder eine super Nachberichterstattung zu den Rennen. Damals gab es 1 Stunde Nachberichterstattung bei RTL im Anschluss an die Rennen. Leider ist diese Zeit längst vorbei. Daher bin ich umso mehr froh, dass es euren Podcast gibt. Was ich leider etwas schade finde, was aber nur indirekt etwas mit eurem Podcast zu tun hat, ist die Formel1.de App. Ich lese fast jeden Artikel, doch hier sollte der Autor gern nochmal drüber lesen. Es gibt fast keinen Artikel ohne Rechtschreibfehler. Es wäre toll, wenn hieran gearbeitet wird, denn dann sind beide Medien in Kombination das Nonplusultra. Macht weiter so und ich höre euch immer wieder gern. Liebe Grüße, Alex. Christian, was sagst du dazu?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, das wir auf dem Schirm haben. Die Realität ist, um das den Lesern und Hörern vielleicht kurz zu erklären, dass die Zeiten, wo sich Medienunternehmen, die jetzt nicht wahnsinnig groß sind, so wie unseres, ein Lektorat leisten konnten, die sind leider längst vorbei. Das heißt, bei uns liegt das alles in Händen der Redakteure, die teilweise auch unter einem sehr, sehr harten Zeitdruck arbeiten. Also das sieht man vielleicht nach außen gar nicht so, aber das ist schon ein anstrengender Knochenjob, insbesondere am Rennwochenende. Deswegen, wir haben da Mechanismen, die wir versuchen zu implementieren, aber es wäre halt ein bisschen hilfreicher, wenn man für alles ein wenig mehr Geld zur Verfügung hätte. Da wiederum finanzieren wir uns ja nur durch Werbung und bieten den Content gratis an. Also wir geben unser Bestes, wir setzen uns mit dem Thema laufend auseinander, weil es ist eins, da gebe ich dem Leser völlig recht. Aber other than saying, dass wir jetzt unser Bestes tun, um das abzustellen, habe ich jetzt keine befriedigende Antwort, um ganz ehrlich zu sein.
Ich glaube, das ist auch okay. Ja, mehr Antwort musst du gar nicht liefern. Ihr arbeitet dran, wir arbeiten dran und dann wird auch da alles seinen Weg gehen. Es wird auch seinen Weg gehen in Baku. Auf dem Baku City Circuit in Aserbaidschan wird gefahren und zwar nicht mehr der große Preis von Europa, nein, sondern der große Preis von Aserbaidschan. Es ist ja so diese kleine Glaubensfrage ja schon fast. Ist das jetzt der Europa-Auftakt? Ist das nicht? Ole, ich glaube, wir sind uns einig, er ist es nicht.
Nein. Weil Aserbaidschan, glaube ich, ja auch nicht in Europa liegt so richtig, oder?
Nicht wirklich.
Gehört doch eigentlich also, zu Asien, oder nicht?
Ja, es ist wieder so ein kleines Stückwerk, weil bei Williams hat man getwittert, es ist der Europa-Auftakt.
Ja, also. Aber gut. Ja, von der Zeit her wahrscheinlich schon.
Vielleicht meinen Sie das.
Aber
vielleicht ist
sonst
es auch
ist es schon eher Spanien.
Das stimmt. Und deswegen ist es dann folgerichtig der große Preis von Aserbaidschan. Christian, du warst, glaube ich, 2016 in Baku, ne?
Ich weiß gar nicht mehr wann, aber ich war schon mal da, ja.
Erzähl doch mal ein bisschen für die Leute, die das nicht kennen, wie es da so abgeht. Was erlebt man in Baku? Was gibt's da? Wie gefällt dir die Strecke?
Also das Ganze hat zwei Seiten. Ich beginne mit der positiven. Wenn man nach Baku kommt, vor allem die Innenstadt, wo ja auch diese Grand Prix gefahren ist, also die ist wirklich schön. Es ist eine wunderschöne Stadt. Der Paddock, der da improvisiert aufgestellt ist mit so containerähnlichen Gebäuden, ist klein und übersichtlich, was ja eigentlich, finde ich, dankbar ist, weil an Strecken wie Shanghai ist alles so weitläufig, dass es irrsinnig mühsam ist, von einem Termin zum nächsten zu hetzen, weil die Wege einfach so lang sind. Also das heißt, ein kleiner Paddock, der muss jetzt nicht ganz so klein sein wie Montreal, aber Baku ist da eigentlich ganz gut, ist grundsätzlich schön. Es ist dann auch das, wenn man aus dem Paddock rausgeht, am einen Ende ist das Media Center in einem Saal im Hilton Hotel beherbergt. Auch da ist der Weg einigermaßen kurz und das Drumherum wirklich schön. Also soweit ist alles gut. Das Meer ist direkt daneben, in dieser ganz engen Altstadt, wo ja auch die Strecke, finde ich, wirklich tolle TV-Bilder liefert und wo wir auch den ein oder anderen Zwischenfall schon hatten. Auch das ist irgendwie besonders und spannend, aber es gibt natürlich auch die andere Seite von Baku, neben all diesen pompösen Gebäuden und dem Heydar Aliyev-Zentrum, das auch wirklich aufregend ist, auch der Flughafen wirklich sehr imposant und alles State of the Art. Die andere Seite ist die, ich versuche mit den Taxifahrern mich immer so ein bisschen zu unterhalten über das, was man nicht sieht als Formel-1-Journalist, weil man einfach die Zeit nicht hat, sich groß mit dem Land auseinanderzusetzen und da stundenlang vielleicht mal wegzutingeln von der Rennstrecke. Das geht halt einfach zeitlich nicht. Und da habe ich mit einem Taxifahrer damals gesprochen. Das war der erste Grand Prix in Baku, als ich da war. Und der hat mir erzählt, dass bei der Bevölkerung in Baku das Rennen teilweise auch auf große Ablehnung gestoßen ist, weil in den Vorstädten haben sie damals, um die Springbrunnen in der Innenstadt alle schön aufdrehen zu können, haben sie halt das Wasser abgedreht. Und da wird es halt dann schwierig in diesen, ich nenne sie jetzt mal Despotenstaaten, wo Grand Prix halt stattfinden, wenn es wirklich nur um ein tolles Bild international abzugeben, auf die eigene Bevölkerung geschissen wird, sage ich jetzt mal ganz plump. Also das ja, sind zwei Ebenen, wo ich mich dann immer auch moralisch so ein bisschen schwer tue, ist denn dieser Beruf, den du da ausübst, ist das wirklich richtig? Andererseits steht auf der anderen Seite die große Leidenschaft, die man dafür empfindet. Aber ja, das ist so ein bisschen zwiegespalten. Lässt man diesen politisch-gesellschaftlichen Aspekt außen vor, dann finde ich, ist es ein wirklich toller Event, aber so ganz ausblenden kann man es halt nicht.
Muss man Politik und Sport in diesem Fall sehr trennen, Ole? Also, oder muss man Politik und Sport generell trennen, auch wenn es gerade um die Formel 1 geht?
Ja, wahrscheinlich schon. Also nicht nur der Formel 1, also wir haben ja bald Fußball-WM in Russland, habe ich gehört. Und ja, das kann man, glaube ich, nicht zusammenfassen. Sport sollte dann doch davon nicht beeinflusst sein, dass man natürlich auf solche Maßnahmen dann in Baku zurückgreift. Und ich glaube, in Bahrain oder sowas ist es ja auch nicht großartig anders. Also da gibt's ja auch komische Regeln zum Teil. Das ist dann, glaube ich, auch vom Land irgendwie abhängig. Aber dann zu sagen, man macht das Ganze dann nicht aus den Gründen, ist glaube ich, dann auch nicht unbedingt der richtige Weg, weil dann darf man nirgends mehr irgendwas machen, außer in Deutschland wahrscheinlich. Und selbst da fällt dann wahrscheinlich was ein, warum man es dann nicht machen sollte.
Ich glaube, was schön wäre, Kevin, wenn ich dazu noch kurz was sagen darf, weil das tatsächlich ein Thema ist, das mich selbst immer wieder beschäftigt. Ich glaube auch nicht, dass es der richtige Weg wäre, generell große Sportveranstaltungen nicht mehr in solche Länder zu vergeben, weil das ist halt auch ein bisschen die Realität. Was, glaube ich, aber schon wichtig wäre, wenn man da hingeht, dass man nicht meistens sind es ja irgendwelche Regimes oder zumindest, sagen wir mal, nicht mehr ganz so demokratische Regierungen, die da herrschen,
in den Ländern,
von denen wir sprechen, so wie bei uns, ja. Und schön wäre, wenn man da schon hingeht, dass man zumindest nicht komplett dann darauf verzichtet, auch mal Kritik zu üben an den Zuständen, weil ich glaube, dass der Sport eine verbindende Kraft haben kann und durchaus auch Symbolik haben kann. Und wenn man so solche Plattformen nutzt, um da vielleicht auch auf solche Regimes mal ein bisschen Druck zu machen, das geht ja, dass man denen sagt, du, meine lieben Freunde, ist alles schön und gut, wir kommen mit der Formel 1 auch gerne zu euch, aber in dieser und jener Frage müsst ihr euch vielleicht ein bisschen bewegen, dann wird nicht plötzlich jedes Regime umdenken und sagen, alles klar, Peace, Flower Power, ihr habt recht, aber vielleicht kann man im Kleinen helfen, gewisse Prozesse anzuschieben. Und das wäre einfach das, was mir ein Anliegen wäre, dass man das zumindest irgendwie nutzt. Und in dem Kontext finde ich es, einerseits habe ich größtes Verständnis für die Position von Fahrern, die sich dann zu solchen Themen halt gar nicht äußern, weil die natürlich auch in einer sehr, sehr verzwickten Situation sind und sich da auch nicht mit irgendjemandem anlegen wollen. Umgekehrt finde ich es immer besonders cool, wenn mal ein Fahrer sich dann was zu sagen traut. Da ist mir Mark Webber in Erinnerung in Bahrain damals. Aber wie die Fahrer manchmal kritisiert wurden, warum sagt ihr denn da überhaupt nichts dazu? Ich glaube, da muss man auch die Fahrer ein bisschen verstehen, weil die würden natürlich einen riesen Anschiss kriegen und ihren ganzen Sport vor eine schwierige Situation stellen. Also ja, sehr, sehr schwieriges Thema. Da könnte man wahrscheinlich 2 Stunden lang drüber sprechen und würden trotzdem auf keinen gemeinsamen Nenner kommen.
Ja, aber vor allem ist es ja auch so, ist ja egal, was sie sagen. Also es ist ja falsch. Wenn sie das kritisieren, dann werden sie dafür kritisiert. Und wenn sie sagen, das finde ich eigentlich ganz geil, dann ist es auch nicht besser. Also dann lieber nichts sagen. Ja. Also.
Wer soll denn stattdessen was sagen? Wer wäre denn für dich jemand, Christian, wo du sagst, der könnte sich doch mal äußern?
Du meinst, wer so die Eier und das Profil hätte, grundsätzlich?
Ja.
Ach, schwierig. Also früher war ganz klar Mark Webber so ein Typ. Heute würde ich am ehesten noch Fernando Alonso in so einer Position sehen. Nur im Spezialfall Baku würde das mit Sicherheit nicht tun. Weil da hat er ja einen Vertrag, wo er mit Sicherheit auch ein bisschen Geld verdient als Ambassador dieses Events oder der Stadt. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Und das kann man vielleicht hier auch mal erörtern. Das ist nämlich gar nicht so leicht, immer das im geschriebenen Wort zu tun. Bei all diesen Prunkbauten, die da rund um die Rennstrecke stehen, ist ja unter anderem auch ein Billionaires Club. Der gehört einem gewissen Flavio Briatore, der es verstanden hat, Aserbaidschan auch für sich so ein bisschen geldtechnisch zu erschließen. Und Flavio Briatore, wie wir wissen, ist ein alter Freund von Fernando Alonso und de facto managt er ihn ja auch immer noch, beziehungsweise berät ihn zumindest. Das heißt, da weiß man auch, wo dieser Vertrag herkommt von Fernando Alonso. Das nur als kleine Randnotiz, vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant.
Wäre denn, also sind ja nicht nur Fahrer, die vielleicht in der Lage sind, was zu sagen, sondern halt auch Funktionäre. Wäre da sich nicht so einer wie Dr. Helmut Marko jemand, der sich äußern könnte? Oder würde da auch Didi Mateschitz sagen, du, hier bist ja auch irgendwie Markenbotschafter, lass das mal sein.
Ja, theoretisch ja. Ich glaube, das Schwierige ist halt letztendlich, wollen die Teams ja alle da fahren. Die kriegen auch Geld von den jeweiligen Veranstaltern und ich habe schon eine gewisse Sympathie dafür, wenn du sagst, okay, das ist ein Geschäftspartner von uns, dass du nicht mit dem auf der einen Seite einen Vertrag schließt und auf der anderen Seite nach der Unterschrift patzt du ihn direkt an, weil du wusstest ja schon zum Zeitpunkt der Unterschrift, was da los ist. Also ja, ich finde es auch schwierig. Ich wüsste auch nicht, wie ich mich verhalten würde in so einer Situation. Wer in Wahrheit was sagen sollte, ist wahrscheinlich Liberty Media, aber die wären auch schlecht beraten, das öffentlich zu tun, weil, wie gesagt, sind wir in der gleichen Situation. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, wir machen Geschäfte miteinander und auf der anderen Seite ziehst du den Geschäftspartner dann in der Öffentlichkeit durch den Dreck. Das wäre auch kein guter Stil. Aber die wären zumindest in der Position hinter verschlossenen Türen vielleicht zu versuchen, da ein bisschen einzuwirken, dass man gewisse Dinge ändert. Und dann wiederum nochmal, die Formel 1 ist sicher nicht in der Position, jetzt hier wie die Vereinten Nationen Demokratieprozesse anzuschieben. Aber wenn man da und dort in ganz kleinen Dinge bewegen kann, vielleicht auch lokale Organisationen unterstützen kann, sozusagen im Gegenzug, dann wäre das mit Sicherheit eine gute Sache und noch in einem Rahmen, den auch die Formel 1 als verhältnismäßig, für uns ist es ja das Größte der Welt, aber verhältnismäßig auf globale und gesellschaftliche Themen spielt es ja keine Rolle, so ehrlich muss man auch sagen. Ja, aber im Kleinen kann man mit Sicherheit da und dort mal was Gutes tun und das wäre schön, wenn das vielleicht noch ein bisschen mehr passieren würde. Würde auch, glaube ich, von der Öffentlichkeit sehr gut wahrgenommen werden, würde man jetzt in solchen Ländern, keine Ahnung, irgendwo dafür sorgen, dass Bewässerungsanlagen gebaut werden oder weiß der Geier. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten.
Okay, dann lassen wir das erstmal links neben uns liegen sozusagen und schauen das, was auf der Strecke so passiert. Zwei Rennen wurden bislang in Baku gefahren. Das eine 2016 gewann Nico Rosberg, das andere 2017, ja letztes Jahr, das Rennen der Saison. Daniel Ricciardo hat das gewonnen, obwohl eigentlich ja Sebastian Vettel und Lewis Hamilton das unter sich ausgemacht hätten. Ja, hätten. Ne? Was war das nicht für ein Moment, als Sebastian Vettel gebreak-testet wurde, so wie er, glaube ich, bislang immer noch denkt und auf Lewis Hamilton aufgefahren ist und dann kurzerhand nach dem Auffahrunfall links an ihm vorbeifuhr und ihm in die Karre fuhr, auf die Reifen. Also Riesenbuhai, ich erinnere mich noch daran, dass das eine unserer bestgedownloadeten Starting Grid-Sendungen in der Geschichte von Starting Grid war. Kein Wunder, es war eines der aufregendsten Rennen, auch was drumherum passierte, der letzten Jahre, Ole. Ich finde ja, und auch 2016 war kein uninteressantes Rennen. Ich mag die Strecke in Baku. Sie gibt Spannung und ist für die Autos und für die Fahrer, hat durchaus ihren Reiz.
Ja, definitiv. Also es ist gefällt mir auch sehr gut, die Strecke. Also es ist eine von den besseren neuen Strecken. Was ich auch so nicht gedacht hätte, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir auch so, was ist das denn schon wieder? Aber die die Strecke hat... Ja, erstens ist sie sehr lang, also sechs Kilometer und 3 Meter, ganz wichtig, die 3 Meter sind ganz wichtig, die an die wird sich Lance Stroll, glaube ich, sehr lange dran zurückerinnern, an die 3 Meter. Und es ist aber eine tolle Mischung aus den wirklich langen Geraden und aus dieser Altstadtsektion, die ja wirklich ihresgleichen sucht, wo sich andere neue Strecken noch wirklich abgucken können, sage ich mal, die ja auch Lewis Hamilton schon zum Verhängnis wurde im Qualifying und die wirklich spektakulär ist und sie produziert dadurch auch spannende Rennen. Also ja, letztes Jahr haben wir es alle gesehen, viele glauben immer noch, dass Lewis Hamilton schuld ist, dass Sebastian Vettel ihm ins Auto gefahren ist. Aber ja, produziert auch gutes Racing, wie wir ja auch letztes Jahr gesehen haben, durch das, ja, das Überholmanöver von den Ricciardo oder durch die Aufholjagd von Valtteri Bottas. Also die Strecke hat eigentlich alles, ja. Also die hat, ich sag mal so, da mache ich mir jetzt keine Freunde mit bei einigen in der Gruppe zum Beispiel. Die Strecke hat all das, was Valencia nie hatte. Und deswegen bin ich auch gespannt auf dieses Jahr, also insbesondere auf dieses Jahr, weil die drei Top-Teams doch sehr nah beieinander liegen. Und bin mal gespannt, ob wir wieder so ein geschichtsträchtiges Rennen wie letztes Jahr erleben.
Da war ja alles dabei, ne? Da war dieses sensationelle Überholmanöver von Daniel Ricciardo nach der Safety-Car-Phase, direkt an drei Fahrern vorbei, auf Platz 3 damals gefahren. Dann Lance Stroll natürlich, der ein sensationelles Rennen abgeliefert hat, bis heute noch denkt, er hätte das Rennen gewinnen können. Dieser Unfall, ja.
Wobei, man muss sagen, wenn Felipe Massa nicht ausgefallen wäre, hätte der sehr gute Chancen gehabt, das Rennen zu gewinnen.
Ja, okay. Ist so. Okay, dann der Zusammenprall zwischen den Force Indias, die sich auch um eine wunderbare Position gebracht haben. Lewis Hamilton, der diesen kaputten Headrest hatte, der immer hochgeploppt ist und deswegen da Probleme hatte. Also das Rennen hatte alles, was es brauchte. Verstappen, der danach die Interviews geschwänzt hat. Ja, Christian, können wir in diesem Jahr wieder so ein Rennen erwarten?
Ich glaube nicht, weil zweimal hintereinander auf einer Strecke so ein Ding, das wäre schon hammerhart. Und wenn wir uns an 2016 erinnern, da war es ja auch ein bisschen anders. Ja, da ging ja schon los, das Gejammere, um Gottes Willen, Baku, was haben wir uns da denn eingefangen sozusagen für eine Seuche wieder hier in der Formel 1? Weil das war ein stinklangweiliger Grand Prix. Ich erinnere mich auch gar nicht mehr dran, aber das ist ein Zeichen dafür, dass es stinklangweilig war.
Ich weiß nicht, dass Nico Rosberg gesagt hat.
Genau. Nee, letztes Jahr, das muss man auch dazu sagen, natürlich nicht nur dem Streckenprofil geschuldet, aber das hilft. Aber natürlich war das auch eine Verkettung von Umständen, weil wenn diese ganze Vettel-Hamilton-Nummer nicht passiert wäre und dann der Headrest nicht und daraus hat sich ja dann ergeben, ein bisschen durcheinander gewürfelt die Reihenfolge und erst die Möglichkeit zu diesem Manöver, das Ricciardo dann in diese Position gebracht hat. Also da ist natürlich schon viel verkettet sozusagen passiert. Aber ich glaube schon, dass Baku grundsätzlich das Potenzial hat, ein spannender Grand Prix zu sein, einfach wegen dieser sehr, sehr langen Geraden, wo man auch überholen kann, wo für einen Stadtkurs ungewöhnlich hohe Geschwindigkeiten erzielt werden. Dadurch ergibt sich aus dieser Setup-Kompromiss, wo du auf der einen Seite auf der Geraden schnell genug sein musst, auf der anderen Seite brauchst du aber auch genug Abtrieb in dieser extrem winkeligen Altstadt. Also es ist schon so, dass das durchaus ein bisschen Potenzial bietet. Also ich glaube, die Wahrheit, wenn man so mal 10 Jahre im Voraus denkt und wie werden dann die Baku Grand Prix so im Schnitt gewesen sein, dann liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo zwischen 2016 und 2017 drin. Aber ich finde auch, einer der cooleren Grand Prix, wie gesagt, das gesellschaftlich-politische blenden wir jetzt mal aus. Die Strecke hat es in sich, das Umfeld ist wirklich toll. Kleiner Wermutstropfen vielleicht, dass da nicht wirklich viele Fans hinpassen. Das sind, glaube ich, weniger als 30.000.
28.000, ja.
Genau, irgend sowas. Aber ansonsten, klasse Grand Prix, tolle Bilder. Also finde ich, sehe ich genau wie Ole, ist eines der besseren neuen Rennen, das wir so dazu bekommen haben in den letzten Jahren.
Und nach einer kurzen Pause sprechen wir über alles das, was wichtig ist beim Baku Grand Prix in diesem Jahr. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Am Wochenende fährt die Formel 1 in Aserbaidschan und wir blicken voraus bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Schön, dass ihr dran geblieben seid und wir kommen auf die Themen, die wichtig werden für dieses Rennen und das sind natürlich zuallererst mal die Reifen. Ja, die Reifen, die werden ein ewiges Thema in der Formel 1 bleiben. Wir haben ja in der Nachbetrachtung des letzten Rennens angedeutet, dass wir das Reifenthema noch so ein bisschen hinter oder vor uns herschieben werden. Ganz einfach, weil wir uns auch noch so ein paar Gedanken drüber machen wollten und wir in der letzten Ausgabe super viele Themen hatten. Aber jetzt können wir mal darauf zu sprechen kommen, denn die Reifen sind auch ein Thema, die euch in unserer Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans ein bisschen aufregen. Ja, Aber müssen sie denn wirklich aufregen? Weil schauen wir doch mal auf das, was in Baku angemeldet ist. Wir haben die gelben Softreifen, die roten Supersoftreifen und die lilanen Ultrasoftreifen. Und auf Formel1.de, da kann man sehen, dass, oder kann man lesen, dass man weniger konservativ an die Sache geht. Ihr wiederum kritisiert ganz oft, dass Pirelli zu konservativ an die Sache geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich persönlich auch, Christian, warum keine Hypersoftreifen in Baku?
Das müsste man jetzt natürlich Pirelli direkt fragen, aber grundsätzlich ist es ja so, dass Pirelli nominell schon um 1 Grad weicher geht als im letzten Jahr und dann theoretisch sind sogar 2 Grade weicher, weil man ja das Reifenspektrum insgesamt ohnehin schon um 1 Grad weicher gemacht hat. Also 1 Step weicher als letztes Jahr, dazu noch der ohnehin sozusagen über den Winter gekommen ist. Also es ist ein deutlich weicheres Spektrum als das, was 2017 da war. Und ich würde auch ein bisschen widersprechen, das Thema hatten wir auch schon in einem der Vorgänger-Podcasts hier, dass ich eigentlich finde, dass die Reifenwahl dieses Jahr bisher ganz gut gepasst hat. Also es war immer so, dass man mindestens 2 verschiedene Strategien fahren konnte, dass es da auch dann die Abweichung gegeben hat. Dann hatten wir die Situation mit Bottas, Vettel und so weiter, wo man mal mit einem Stop durchgefahren ist, wo man eigentlich 2 geplant hatte. Also finde ich nicht, dass sich da Pirelli grob vergriffen hat bisher, um ganz ehrlich zu sein. Das ist ganz okay. Und Kritik verstehe ich nur bedingt.
Unser Gruppenmitglied Markus Woschny schreibt dazu, dass seiner Meinung nach Pirelli viel zu konservativ an die Sache rangeht. In den meisten Fällen gehen die Rennen nur noch auf einen Stopp. Es wird von der ersten bis zur letzten Runde nur auf Reifenverschleiß und Temperatur geachtet. Wenn dann doch mal vom Hintermann gepusht wird, dann meistens nur über 2 bis 3 Runden, dann wieder der 3 Sekunden Abstand gesucht und man wartet auf den Boxenstopp mit der Hoffnung, durch einen Undercut was zu reißen. Ich persönlich finde das nicht gut. Meint ihr nicht auch, dass das Rennen an Attraktivität gewinnen würde, wenn öfters die Reifen gewechselt werden müssten, weil die Mischungen viel weicher sind?
Widerspreche ich ein bisschen, weil erstens führen noch weichere Reifen erst recht dazu, dass du nicht mal gerade hinter einem Konkurrenten länger pushen kannst, weil dann hast du das Problem, die Reifen fallen dir direkt in den Keller, du musst wieder 1-2 Erholrunden fahren und kannst dann erst wieder attackieren. Je härter die Mischung, desto weniger hast du dieses Problem eigentlich. Wo ich zustimme, ist, dass generell die Formel 1 irgendwie ein bisschen krankt darin, dass wir nicht mehr einen Zustand haben, wie es vielleicht vor einigen Jahren noch war, dass du einfach von Anfang bis Ende, du konntest zwar nie ganz voll fahren, aber du konntest doch näher ans Limit gehen als jetzt, wohingegen momentan musst du halt echt viel drauf achten, A, die Reifen nicht zu überhitzen, B, komme ich mit dem Benzin, wo man ja im Übrigen für nächstes Jahr dann ein bisschen nachbessern wird, nochmal mit 5 Kilo mehr, die erlaubt sind, aber kommt man da durch oder muss man Lift and Coast fahren und Benzin sparen? Also auch für mich ist das strategische Element der Formel 1 ein bisschen zu wichtig geworden, weil ich glaube, am liebsten würden wir alle sehen, so wie gehen ein paar Jungs auf die Kartbahn und der Schnellste gewinnt. Ja, das wäre eigentlich das Schönste und nicht der am besten die Reifen schonen kann für die Schlussphase dann. Aber ist halt momentan so, das alleine auf die Reifen zu schieben oder nur auf Pirelli zu schieben, würde ich als unfair empfinden. Und aus Pirelli-Sicht kann ich natürlich auch verstehen, dass man sich jetzt nicht auf große Experimente einlässt, weil die können nichts gewinnen gegen einen Konkurrenten, weil es nun mal die Regelsituation gibt, dass nur ein Reifenhersteller zugelassen ist. Würden aber Reifen, weil man zu progressiv ausgewählt hat, der Reihe nach platzen, und auch den Fall hatten wir schon in Silverstone, dann sieht Pirelli natürlich wie der Trottel aus der Nation. Also ich persönlich finde nicht, dass da das völlig falsch läuft.
Okay, dann genau. Schauen wir auf das, was angemeldet ist für dieses Wochenende, Ole. Und wir sehen, dass bei Ferrari doch sehr aggressiv auf die Ultrasofts gesetzt wird. 10 Sätze sowohl für Vettel als auch für Räikkönen. Vettel dafür 1 Satz Supersoft mehr, dort 2 Sätze, während Räikkönen nur 1 Satz Supersoft hat. Ich glaube, diese gelben Softreifen können wir mal beiseite legen. Bei normalen Temperaturen werden die wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen. Bei anderen Teams im hinteren Feld sieht das auch so aus, dass mit viel Ultrasoft gefahren wird. 10 Sätze bei Van Dorn, Eriksson und Leclerc. Ohne C. Und vorne dann die beiden Mercedes, Bottas und Hamilton jeweils mit 9 Sätzen Ultrasoft, dafür Bottas mit 3 Sätzen Super und Hamilton mit 2 Sätzen Super. Auf was für eine Strategie würdest du dich vor dem Rennen also bei dem einen oder anderen so ein bisschen einschießen wollen?
Es ist schwierig zu sagen. Es kommt, glaube ich, darauf an, wie die Reifen allgemein halten. Ja, scheinbar macht man das bei den beiden Top-Teams so, bei Mercedes und Ferrari, dass man sich ja mögliche Ein-Stopp-, Zwei-Stopp-Strategien offen hält, vielleicht auch splittet, aber es ist geht wahrscheinlich dann doch eher um die Trainings oder so. Ich kenne da die Hintergründe nicht. Das wäre mal eigentlich ganz interessant zu wissen, wie man das eigentlich auswählt und warum die Auswahl bei den Teams immer so ein bisschen unterschiedlich ist. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie war es im letzten Jahr? War es ein oder zwei Stops?
Ich glaube, es war ein Einstopprennen letztes Jahr.
Ja, ne? Dann wird das dieses Jahr nicht anders sein, schätze ich. Würde mich auch stark wundern. Wird wieder auf der Strecke gelöst werden, alles. Und von daher ist halt nur die Frage, wer wann dann zum Stopp kommt und wer mit welchen Reifen weiterfährt. Bei Vettel ist es ja relativ klar, bei den anderen ist noch so ein bisschen offen. Besonders bei Mercedes.
Vielleicht noch ein bisschen stichprobenartig. Red Bull, beide mit 8 Sätzen Ultrasoft und 3 Sätzen Supersoft und im Mittelfeld Hülkenberg und Sainz 4 Sätze Supersoft und jeweils nur 7 Sätze Ultrasoft. Also das könnte auch darauf schließen, dass man da ein bisschen was testen wird, auch am Freitag. Christian, wir haben eine Frage reinbekommen, auch in unserer Starting Grid F1 Fangruppe von Alexander Loster. Er fragt, wie finden die eigentlich heraus, welche Reifen genommen werden und wie lange sie halten?
Also letztendlich ist das ein relativ komplexer Prozess, aber Pirelli hat genau wie die Teams natürlich die Daten aus dem Vorjahr. Das heißt, die wissen auch, wie ist der Asphalt beschaffen. Schwierig wird es dann, wenn Teile der Strecke neu asphaltiert werden, weil dann hat man diese Erfahrungswerte nicht so. Aber da hat man Verschleißwerte, man weiß genau, wie interagiert der Asphalt, der eben mal grobkörnig ist, mal feinkörniger mit der Reifenoberfläche. Sollte man dann, wie es Pirelli jetzt dieses Jahr gemacht hat, einen anderen Reifen oder zumindest vorhaben, an der Strecke zu bringen, dann kann man das auch durch Simulationen jagen. Also es hat Pirelli genauso wie die Teams, was die Reifen angeht. Und dann ist letztendlich alles eine Frage, diese Daten irgendwie zu interpretieren und auszuwerten. Und das Schöne ist, in der Praxis ist es meistens dann doch ein bisschen anders. Weil dadurch, dass sich die Teams und die Autos ja auch verändern, werden mal im Jahr in Kurven ein bisschen schneller, was eher die Seitenkräfte der Reifen natürlich dann mehr in Anspruch nimmt, oder werden die auf den Geraden schneller, was dann den Rollwiderstand verändert. Das sind alles so Dinge, aber letztendlich ist es eine Frage, die geht in den Computer. Man gibt die Parameter da, so gut es geht, ein und der Computer spuckt dann eine Antwort aus. Und Pirelli legt dann gemeinsam mit den Teams, also da konsultiert man sich natürlich ein paar Monate im Vorhinein fest, welche Reifen zu welchem Grand Prix gebracht werden, weil das weißt du jetzt wahrscheinlich sogar besser als ich, habe ich gerade nicht im Kopf, aber das steht ja immer schon für ein paar Rennen im Vorhinein fest, also welche Reifen dahin gebracht werden. Das ist im Übrigen eine besondere Herausforderung, meistens vor dem ersten Grand Prix, weil dieses Jahr war es auch wieder so, dass die Reifen für Melbourne ja schon Wochen im Voraus festgelegt werden mussten und auch fürs zweite und dritte Rennen, als noch gar kein Grand Prix gefahren wurde, wo man jetzt aktuelle Praxisdaten mit den neuen Autos hatte. Natürlich hat man da vom Test so ein paar Werte, aber Rennen ist dann doch nochmal was anderes. Also eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise, die da passiert. Aber man weiß ja ungefähr, okay, die Autos sind jetzt in Kurven zum Beispiel um 3 km/h schneller, sagt der Simulator, wissen wir von den Tests, dann jagt Pirelli das durch einen Simulator, durch eine Computersimulation und kann daraus schließen, wie das voraussichtlich dann passieren wird. Und daraus ergeben sich dann auch immer diese Werte, die Pirelli auch veröffentlicht. Wir gehen davon aus, am Freitagnachmittag passiert das meistens basierend auf den Longruns. Dieser und jener Reifen, also das Delta zwischen zwei Mischungen ist zum Beispiel jetzt sagen wir mal 7/10 und wir glauben, dass der eine Reifen 17 Runden hält und der andere 13. Und im Rennen sehen wir dann, dass die Daten teilweise trotzdem davon abweichen wieder, weil natürlich im Rennen sich extrem viel Gummiabrieb ansammelt und vor allem zum Ende des Rennens hin sind die Reifen dann teilweise haltbarer, als sie das am Anfang des Rennens gewesen wären. Einfach weil der Streckenzustand schon ganz anders ist, wenn 20 Autos da 50 Mal permanent die Runde fahren. Also sehr, sehr wissenschaftlicher Ansatz, der da gewählt wird und auch nicht immer ganz zu durchblicken. Ich glaube, nicht mal Pirelli selbst hat da immer den Durchblick.
Bevor ihr zu Hause aufschaut und sagt, boah, was erzählt der Scheuren eigentlich für einen Mist? 2017 siegte Daniel Ricciardo mit 3 Reifenwechseln. Er startete auf Supersoft, dann ging er auf Soft und dann noch 2-mal Supersoft. Das große Problem wird nämlich auch sein, dass das Rennen ja jetzt noch eine Stunde später beginnt in Aserbaidschan, 16.10 Uhr Ortszeit. Das heißt, die Temperaturen kühlen sich ab, die Sonne geht ja unter und die Häuser um die Strecke legen die Piste zum Teil in Schatten, was ja dann die Verhältnisse noch ein bisschen schwerer macht. Und die lange Gerade sorgt dafür, dass die Reifen vor der ersten Bremszone ordentlich abkühlen. Und diese kühleren Bedingungen werden dieses Problem, dass man die Reifen gleichmäßig vorn und hinten erwärmen muss, noch ein bisschen verschärfen. Und dabei könnte diese weichere Auswahl natürlich helfen, könnte darauf hindeuten, dass wir dann doch mehr Stops sehen und das, was der Kollege, der die erste Frage gerade gestellt hat, Markus Woschny wollte, dass das in diesem Jahr zustande kommt, nämlich mehr Stops und ja, dann ja eventuell doch eher ein Rennen, was wieder durch die Boxengasse entschieden wird, Ole.
Ja, das kann durchaus passieren. Ich bin da persönlich kein großer Fan von. Also ich finde es besser, wenn sie einmal zum Stop gehen und das dann auf der Strecke gelöst wird. Und ja, weil sonst ist es halt immer so ein bisschen so, dass man gar nicht weiß, wann jetzt eigentlich die richtige Reihenfolge herrscht und dass so ein bisschen künstliche Spannung drin ist. Und wenn sie jetzt 3-4 Mal zum Stop gehen, wird das nicht unbedingt besser. Also, aber es dürfte ganz interessant werden, weil es wird sich, glaube ich, zwischen 1 und 2 Stops entscheiden. Und vielleicht ist das dann um den Rennsieg tatsächlich auch ja wirklich entscheidend, ob man jetzt 2-mal zum Stopp geht oder nicht. Und es kommt da ganz natürlich auch ganz drauf an, wer wie mit den Reifen umgeht. Wir haben es ja dieses Jahr gesehen, dass zum Beispiel Mercedes da auch immer so ein paar Probleme hat. Das könnte natürlich dann in Baku wieder so ein Faktor werden. Also das finde ich dann eher interessanter zu sagen, mehr Stopps gleich mehr Spannung halte ich dann doch für ja sehr gewagt, weil wenn man sich an die Tankstopp-Ära zurückerinnert, dann ja, war das nicht unbedingt immer so, sondern es war gerade dadurch sehr langweilig, weil man sich eben nur beim Boxenstopp überholt hat und gar nicht auf der Strecke das lösen musste. Und deswegen bin ich aber sehr gespannt drauf, wer wie mit den Reifen umgehen wird. Ich denke, das wird der wirklich der entscheidende Faktor werden dieses Jahr.
Ich glaube, Kevin, da greift etwas, was mir Ross Brawn letztes Jahr in Österreich, als wir ein großes Interview gemacht haben, wo die Leser auch Gelegenheit hatten, ihre Fragen zu stellen, auch zur Entwicklung der Formel 1 insgesamt und so weiter, was Ross Brawn da gesagt hat. Nämlich eine Aussage war, die ich sehr klug fand, wir sollen nicht nur darauf hören, was die Fans wollen, sondern vor allem, warum sie es wollen. Und ich glaube, dieses Boxenstopp-Beispiel ist ein Paradebeispiel dafür, weil warum wünschen sich die Zuschauer manchmal mehr Boxenstopps, weil es sonst keine Positionsverschiebungen mehr gibt. Das heißt, ich glaube, wenn auf der Strecke überholt werden würde oder mehr überholt werden würde, würde sich auch keiner mehr Boxenstopps wünschen, weil dann ist der, letztendlich geht es ja darum, dass die keine Prozession wollen, wo sich vom Start bis ins Ziel nichts mehr ändert. Und da war das Mittel dazu halt unterschiedliche Boxenstrategien. Aber eigentlich muss das Ziel ja sein, dass man auf der Strecke wieder mehr Überholmanöver schafft. Und insofern bin ich da völlig der Meinung von Ole. Wenn es Rennen gibt, wo es nur eine Einstoppstrategie ist, oder da müsste auch gar kein Boxenstopp passieren von mir aus. Aber wenn das dafür trotzdem ein bisschen Action auf der Strecke ist, alles gut.
Das sollte man mal wieder einführen. Gar keinen Boxenstopp. Das wäre mal wirklich wieder interessant. So wie früher, in der guten alten Zeit. Ja, wobei ich ja auch immer nicht so verstehe, warum die Leute eigentlich immer wollen, dass so viel überholt wird. Also das ist ja aktuell wieder Thema, das ist ja alle 2 Jahre immer das Thema, beziehungsweise ist immer das Thema, wenn es mal ein Rennen gab, wo nicht so viel überholt wird, also in Spanien wird das wahrscheinlich wieder Thema werden. Ich verstehe das aber nicht so ganz, weil ja, wenn jetzt die Autos sich immer gegenseitig überholen und dann und immer zurück überholen, sage ich mal, dann ja, weiß ich nicht, dann wird das auch sehr inflationär und ich weiß nicht, ob das wirklich spannend ist, weil das, was die Leute meinen, ist ja das, was früher so war, dass es schwierig war, an einem Gegner vorbeizukommen und dass, wenn es dann geklappt hat, wenn man ihn dann überholen konnte, dann war das spektakulär, weil man rundenlang darauf gewartet hat. Heute fährt man ja im Idealfall einfach vorbei und davon dann sehr viel zu sehen, finde ich dann auch nicht spannend. Und wir haben es ja in Bahrain gesehen, dass es ja auch ohne Überholmanöver extrem spannend sein kann. Ja, deswegen bin ich eigentlich eher der Meinung, lieber weniger Überholmanöver, aber dann lieber 2 Kämpfe gegeneinander. Und da braucht man mir auch nicht das Beispiel Anou gegen Villeneuve rausholen. Gefühlt ist das nämlich auch immer das Einzige, was da rausgeholt wird, um dieses Argument irgendwie zu bestätigen. Ja, also weiß ich nicht. Ich glaube, das muss man in der Waage halten. jetzt zu sagen, wir ändern wieder die Regeln, damit die sich alle wieder gegenseitig überholen, das total künstlich ist, ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache.
Also quasi.
Hundertprozentig deiner Meinung, Ole. Ich glaube, das Einzige, was manche Leser, Fans stört, sind so Rennen wie Abu Dhabi 2010, wo dann ein Alonso mit einem offensichtlich viel schnelleren Auto einfach hinter einem Petrov hängt, rundenlang und da einfach nichts machen kann. Noch nicht mal dazu kommt, irgendwie eine Attacke zu starten, weil einfach in dieser Dirty Air nichts geht. Ich glaube, das ist was man vielleicht adressieren muss. Aber grundsätzlich bin ich da total bei dir. Die großen epischen Duelle der letzten Jahre, also Alonso Schumacher in Imola fällt einem da spontan an, da wurde auch nicht viel überholt, ja. Aber das war unfassbar spannend. Also es geht auch tatsächlich ohne Überholmanöver. Hätte ich nicht schöner formulieren können. Bin hundertprozentig deiner Meinung.
Quantitative Überholmanöver gegen qualitative Überholmanöver. Ich glaube, das ist so das, was jeder für sich ausmachen muss. Und eure Meinung könnt ihr natürlich dazu gerne auch kundtun in unserer Facebook-Gruppe, wenn ihr da mit uns diskutieren wollt. Ole, wie geht das?
Ist ganz einfach. Ihr sucht einfach bei Facebook nach Starting Grid F1 Fans und dann könnt ihr da eine Anfrage stellen und dann werdet ihr auch reingelassen und da wird immer sehr viel diskutiert über die Themen. Da wird sicherlich auch am Wochenende über Baku diskutiert, da wird sicherlich auch über die Ausgabe diskutiert und über Überholmanöver und über Reifen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel dazu eine Meinung habt, dann kommt gerne in die Gruppe, schreibt sie da rein und dann könnt ihr mit anderen Hörern und auch mit uns darüber diskutieren und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid.
Like dann natürlich auch unsere Facebook-Seite und die Seiten von motorsporttotal.com, formel1.de und motorsport.com Deutschland. Wenn ihr uns bei Twitter folgen wollt, könnt ihr das tun unter @MikeWeiss, MikeWeiss. Wenn ihr Ole Waschkau folgen wollt, Christian Immervoll findet ihr unter @MST_ChristianN und mich, Kevin Scheuren, unter @KS_0811, #StartingGridMSR, wenn ihr dort mit uns über die Formel 1 diskutieren wollt. Nach einer kurzen Pause geht es um das Thema Temperaturen und wem das eigentlich, in die Karten spielt und gibt es vielleicht einen Geheimfavoriten auf den Sieg? Das und noch viel mehr gleich hier in Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, der große Preis von Baku in der Vorschau und wir kommen auf das nächste Thema zu sprechen und zwar Temperaturen. Wir haben es angesprochen, Rennstart ist um 16.10 Uhr Ortszeit. Die Temperaturen gehen langsam in den Keller, die Sonne geht unter, Schatten auf der Strecke. Ja, und dann natürlich die ewige Frage, wem kommen diese Temperaturen zugute? Und dann muss man wahrscheinlich, ganz ehrlich, wieder auf Red Bull gucken, ne, Christian? Denn Ferrari, wissen wir, funktioniert bei wärmeren Temperaturen besser. Der Mercedes, kommt mit kälteren Temperaturen auch ganz gut aus, obwohl man in diesem Jahr das Gefühl haben muss, auch da sind hohe Temperaturen besser. Und Red Bull hat auch sich aufmerksam gemacht beim letzten Rennen. Können die das in Baku wiederholen? Was denkst du?
Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe echt keine Ahnung. Also das Muster, das wir so ein bisschen erkennen können, das sich aus 2017 scheinbar weiterzieht, ist, dass der Ferrari tatsächlich dann am besten funktioniert, wenn es richtig warm ist. Das ist wohl so. Beim Mercedes ist es ein bisschen schwieriger. Wir dachten ja alle, es wird so sein, okay, wenn es ein bisschen kühler wird, kommt das dem Mercedes entgegen. Pustekuchen, Toto Wolff hat ja auch nach Shanghai erzählt, die haben Probleme sowohl nach oben als auch nach unten, wenn sie aus dem Fenster fallen. Und dieses Temperaturfenster, gerade was die Reifen angeht, das hat uns Günther Steiner erzählt, ist wirklich relativ eng. Also wir reden da von 5 Grad plus minus und das ist nichts, weil gerade die Asphalttemperatur schwankt ja relativ stark. Wenn da mal ein bisschen Schatten und gerade in Baku mit den Hochhäusern ist das ein Thema draufkommt, dann kühlt sich das sehr schnell ab und auch Belastungen der Reifen ist natürlich dieses Fenster sehr, sehr eng. Der einzige, Also das einzige der drei Top-Teams, das jetzt relativ gleichmäßig funktioniert, ist tatsächlich Red Bull. Insofern kann das sein, dass das denen hilft in Baku, aber ganz ehrlich, da finde ich, das ist für mich noch zu schwer zu durchschauen momentan, wo da jetzt wirklich die Muster liegen und ob es denn überhaupt schon welche gibt. Wage ich mich nicht aus dem Fenster zu lehnen, weil das ist für mich zu unberechenbar noch momentan.
Okay. Da muss Ole her. Ole ist da ja ein bisschen bereit dazu, auch mal so ein bisschen in die nicht vorhandene Glaskugel, aber in die gedachte Glaskugel zu schauen. Die Frage an dich, von diesen drei Top-Teams, ich denke mal, von denen, oder einer von denen wird wohl den Sieger stellen. Obwohl ich noch einen Geheimfavoriten habe, auf den komme ich gleich zu sprechen. Wer glaubst du wird sein?
Es ist schwierig. Ist, glaube ich, schwieriger noch als bei anderen Rennen. Mein Bauchgefühl sagt mir Wiener Ferrari. Einfach, weil sie dieses Jahr bisher für mich das beste Gesamtpaket haben. Und glaube auch, dass sie auf dieser Strecke wieder gut sein werden, dass sie auch beim Motor sehr, sehr aufgeholt haben. Also ihnen lange gerade auch kein Problem macht. Und daher wäre mein Tipp Ferrari. Vielleicht sogar Kimi Räikkönen, wenn er denn darf. Wenn er nicht wieder sein Lenkrad verliert, so wie im letzten Jahr war es, glaube ich. Steering Wheel. Sehr schön. Auch so eine tolle Szene. Red Bull könnte natürlich aber Geheimfavorit sein. Also Daniel Ricciardo hat ja letztes Jahr gewonnen, sicherlich mit ein paar Begünstigungen, aber war halt da zur Stelle. Und der Red Bull sieht ja im Renntrim immer sehr gut aus. Das heißt, dass sie vielleicht hier auch wieder vorne mitmischen können. Ich würde Mercedes aber dann doch ein bisschen davor tippen. Ich sehe da auch wieder so einen leichten Vorteil bei Valtteri Bottas, ja, der auch letztes Jahr ein sehr gutes Rennen abgeliefert hat. Der wäre mein Geheimfavorit. Aber mein Tipp geht auf Ferrari.
Okay, dann kommen wir auf das zu sprechen, was Ferrari wieder in die Schlagzeilen gebracht hat, nämlich Sebastian Vettels Lenkrad. Das sieht nämlich ein bisschen anders aus als das von Kimi Räikkönen, hat nämlich ein kleines weiteres Bedienelement, ein drittes Bedienelement auf der Rückseite, ganz, ganz klein nur zu sehen. Wofür ist das wohl, Ole? Was glaubst du?
Keine Ahnung. Vielleicht bestellt er sich eine Pizza damit oder so, ich weiß nicht. Also
Guido van der Garde sagte für die blauen Flaggen. Das fand ich sehr lustig.
Ja, das habe ich auch gesagt. Vielleicht ist das so, da kann er die Funksprüche, die er sonst immer absondert, durchschalten. Also Blue Flag und Ridiculous und sowas. Das könnte natürlich gut sein. Ich will aber sagen, das ist irgendwas Differentialmäßiges ist oder irgendwie sowas oder DRS oder so. Also es lässt sich jetzt auch sehr gut munkeln, aber ich denke, es wird nichts Spektakuläres sein. Es wurde ja so ein bisschen so hingestellt, als wenn das sein Erfolgsgeheimnis ist, warum er dieses Jahr so gut ist. Aber Kimi Räikkönen ist ja jetzt auch nicht viel schlechter. Und ich glaube nicht, dass es irgendeinen Knopf am Lenkrad gibt, der jemanden gleich schneller macht. Also ich denke nicht, dass es irgendwie, dass man damit den Motorenmodus irgendwie umschalten kann oder was weiß ich was. Ich glaube, dass es eine relativ einfache Sache ist, die man einfach für ihn da angebracht hat, weil es da angenehm ist. Und es war ja in der Vergangenheit auch schon so, auch bei anderen Teams, dass die Lenker, die immer so ein bisschen unterschiedlich designt sind, einfach nach Vorlieben. Und ich glaube, nichts anderes wird das ja auch sein.
Ja, und das Schöne ist, man bekommt es ja auch nicht raus. Ja, Formel-1-Teams sind da ja super bedeckt. Und das
ruf ihn nochmal an.
Christian, hast du die Nummer?
Ich habe tatsächlich eine alte Handynummer von Sebastian Vettel, aber ob die noch aktuell ist, weiß ich nicht.
Guck mal, wann er bei WhatsApp zuletzt online war.
Und welchen Status er hat. What are we doing here? Wenn er diesen hat, dann ist es noch seine Nummer. Vielleicht ist es ja sowas wie ein Kupplungselement. Hat ja auch Nico Rosberg mal eine ganze Zeit lang gehabt, oder besser damit klargekommen ist er auf jeden Fall. Bin gespannt, ob es vielleicht ein Faktor sein kann. Jetzt komme ich zu meinem Geheimfavoriten, Christian, für dieses Rennen. War natürlich ein bisschen vollmundig zu sagen, dass es vielleicht auf den Sieg ist. Young Charles ist es nicht. Es ist auch nicht Fernando Alonso, falls du das meinst. Das ist ja schon gar kein Geheimfavorit mehr, denn wird er ehemals Sieger gehandelt. Nee, Nico Hülkenberg tatsächlich. Ich glaube, dass Renault eine verdammt gute Rolle im Baku spielen wird. Wenn Nico Hülkenberg natürlich das Auto nicht wieder an die Wand setzt in einer guten Ausgangssituation, wie es, glaube ich, auch letztes Jahr der Fall war. Ich glaube, da war er auf 4 liegend, ist dann in die Wand gefahren. Wir haben noch in der WhatsApp-Gruppe letztes Jahr geschrieben, vielleicht schafft er es aufs Podium. Tja, dann war da die Wand. Das sollte dieses Jahr nicht passieren, denn ich glaube, Renault von der Performance her, Christian, sind die auf einem richtig guten Weg. Und Nico Hülkenberg ist ja auch einfach mal fällig. Deswegen nehme ich vielleicht das mit dem Gewinner zurück, aber aufs Podium, das ist, finde ich, ein durchaus berechtigter Geheimtipp an diesem Wochenende.
Also natürlich müssen da, damit das klappt, ein paar Dinge zusammenlaufen. Wenn die Top-Teams alle durchkommen und wenn es ein normaler Rennverlauf ist, glaube ich, ist auch das Podium Illusion. Aber wo ich dir schon recht gebe, ich glaube auch, dass Renault grundsätzlich in Baku eine ganz gute Rolle spielen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Best of the Rest sein werden, weil für die meisten der Mittelfeldteams geht ja die Europasaison, jetzt kommen wir wieder zum Anfang der Sendung zurück, erst so richtig los in Barcelona, wo dann auch ein bisschen Zeit ist dazwischen, auch logistisch ein bisschen einfacher, neue Teile zu entwickeln. Da kommen traditionell eigentlich die ersten Updates durch. Aber Renault macht ja schon so infrastrukturtechnisch, die haben ganz gute Ressourcen, die bringen auch früher schon was. Verraten haben sie, dass auf jeden Fall Flügel und Bartsports neu sein werden in Baku. Und wenn das den gehofften Effekt bringt, müssten sie eigentlich rein der Papierform nach dieses Verfolgerfeld anführen. Und Nico Hülkenberg fährt ja momentan wirklich stark, darüber haben wir auch letzte Woche schon gesprochen, holt eigentlich immer das Maximum dessen raus, was geht. Und wenn dann ein Rennen passiert in Baku, wo der ein oder andere ausfällt, sich vielleicht von denen vorne wieder mal einen Motorschaden einstellt, da ist ja Red Bull immer ganz heißer Kandidat gerade, oder auch jemand einen Fehler macht, haben wir auch bei Lewis Hamilton schon gesehen, in dieser ganz engen Altstadt, dann ist sicher Nico Hülkenberg einer, der davon ganz gut profitieren kann. Und ich denke mal, nach dem, was er da letztes Jahr geleistet hat, wo er wahrscheinlich ein Podium verschenkt hat, sein erstes, wir warten immer noch drauf, da wäre eigentlich auch die Geschichte irgendwie passend, wenn er es jetzt mal macht. Also so rein von seiner Form her hätte er das momentan echt verdient, muss man ganz klar festhalten. Damit es dann tatsächlich real auch klappt, glaube ich schon, dass er ein bisschen glückliche Umstände braucht. Aber ich sehe Renault momentan sich ein bisschen absetzen von diesem Rest des Feldes in diesem Kampf Best of the Rest, wo ja auch Haas seine Rolle gespielt hat zuletzt und Force India wieder ein bisschen näher rangekommen ist zumindest, McLaren konstant Punkte gesammelt hat. Also da bin ich deiner Meinung, da sehe ich Renault momentan am ehesten in einer Aufwärtsbewegung.
Ja, und dann, Ole, wenn wir jetzt an Renault mal vorbeischauen, sind da ja McLaren, sind Haas, vielleicht mit Abstrichen, Toro Rosso, Force India, die da auch irgendwie mit reinspielen wollen. Haas letztes Jahr in Baku, soweit ich weiß, auch mit Bremsproblemen, ironischerweise. Das sollte man auch für dieses Wochenende irgendwie in den Griff bekommen, denn eigentlich haben die eine richtig gute Performance, vor allem Kevin Magnussen, das wäre natürlich für ihn bombastisch, wenn er das auch weiterführen kann. Ja, wen siehst du denn sonst noch aus dem Mittelfeld im Baku ein Statement setzen, Ole?
Ja, ist schwierig. Witzigerweise lese ich hier gerade einen Facebook-Post von den Kollegen von WTF1, der besagt, dass Checo Perez es nicht versteht, warum die Top-Teams nicht an ihn denken für einen Drive. Kann ich auch gar nicht verstehen. Ja, ich glaube, Force India wird es nicht. Ich glaube, die werden sich sehr schwer tun in Baku. Letztes Jahr sind sie sich ja ins Auto gefahren und haben sich damit so mit dem Sieg weggenommen. Das hatten wir auch noch vergessen, also das war auch noch letztes Jahr. Ich glaube, dass auch hier McLaren wieder da hinter Renault sich einreihen wird. Kopf an Kopf mit Haas, denke ich. Ich glaube, Haas wird aber wieder eine Wundertüte sein. Also sie können auch richtig schlecht sein. In Baku. Bei den letzten Jahren haben wir es ja immer so ein bisschen gesehen, dass ein Fahrer, meistens Kevin Magnussen, weiter oben im Tableau war und der andere, Romain Grosjean, weiter unten. Aktuell ist Kevin Magnussen natürlich gut drauf, den würde ich auf jeden Fall in die Top 10 tippen. Beide Haas weiß ich nicht. Ich kann mir das auch aktuell noch schlecht ausmalen, wie die sich ja auf den diesem engen, winkeligen Kurs tun, aber ich glaube, dass hinter Renault wieder McLaren kommen wird, doch.
Wir tippen das Ganze natürlich gleich noch am Ende der Sendung, möchten euch aber davor natürlich einladen, bei unserem Tippspiel mitzumachen, kicktipp.de/startinggridmsr. Meldet euch an, seid dabei, vergesst nicht zu tippen, denn am Ende der Saison gibt es natürlich einen Preis, den großen Preis von Starting Grid. Was ist dieser Preis? Fragt sich wahrscheinlich jetzt Thomas Reinschmidt. Ich sag's noch nicht. Dieser Preis bleibt erstmal noch geheim. aber ihr solltet auf jeden Fall regelmäßig mittippen. Wir haben jetzt das Punkteschema einige Male angepasst. Ich hoffe, das ist jetzt so für alle richtig und für alle gut und es bleibt spannend bis zum Schluss der Saison. Und deswegen kicktipp.de/startinggridmsr eure Adresse für das Tippspiel auch an diesem Wochenende. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann analysieren wir ein bisschen die Teamduelle, denn auch das ist ein wichtiger Punkt in Baku, nämlich Teamwork. Das ist nicht von der Hand zu weisen und letztes Jahr hatten wir ja den Fall bei Force India, dass es kein Teamwork gab, sondern ja, das komplett anders lief. Anders, als man sich das vorgestellt hat. Bleibt dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Wer wird DHB-Pokalsieger 2018? Das Final Four. Live auf meinsportradio.de. Im ersten Halbfinale am Samstag, den 5. Mai ab 15 Uhr treffen der SC Magdeburg und der amtierende deutsche Meister Rhein-Neckar-Löwen aufeinander. In Spiel 2 heißt es dann ab 17.45 Uhr. TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Das Finale Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch herzlich hier zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll gucken voraus auf den großen Preis von Baku. Teamwork ist ein interessantes Stichwort in Baku. Letztes Jahr haben es die Force Indias nicht geschafft, mit Teamwork aufs Treppchen zu fahren. Aber letztes Jahr war bei Force India natürlich alles besser, als es dieses Jahr ist. Ein Punkt bislang nur in der Konstrukteurswertung, ein mickriges Pünktchen. Und letztes Jahr waren sie noch auf Platz 4 in der Konstrukteurswertung. Ich glaube, das kann man sich abschminken. Zur letzten Ausgabe haben wir von euch die Frage bekommen, und zwar von Christian Thun, eine Analyse der bisherigen Teamduelle zu machen. Und dann dachten wir uns, machen wir das doch einfach mal in einer Vorschau, denn es ist jetzt gerade der Beginn der Saison, die ersten 3 Rennen sind gefahren und für die ersten Fahrer in den Teams gibt es jetzt Möglichkeiten, sich zu verbessern und auf sich aufmerksam zu machen. Wir beginnen mal ganz unten bei Williams, beim Pleitegeier-Traditionsteam. Mal gucken, wie lange Williams überhaupt noch in der Formel 1 fahren wird. Deswegen müssen wir uns eigentlich freuen, dass Sergej Sirotkin und Lance Stroll die Traditionsfarben von Williams, nämlich die Martini-Farben, noch weiter spazieren tragen. Ja, dieses Teamduell, Christian, Lance Stroll und Sergej Sirotkin. Paddy Lowe sagt, genauso wie Claire Williams, es liegt nicht an den beiden Fahrern, sondern am Auto. Ja, die können nichts dafür, dass das so ist. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, es ist ausgeglichen schlecht, was bei Williams passiert. Aber es ist tatsächlich so, dass man nicht so richtig sagen kann, wer von diesen beiden jetzt die Nase wirklich vorn hat, ne?
Ja, also grundsätzlich bin ich auch der Meinung, das ist so in Summe, was Erfahrung angeht auch und wahrscheinlich auch letztendlich einfach Speed, die schlechteste Fahrerpaarung der Formel 1. Und das sage ich nicht nur, weil die zwei halt einfach noch nicht so prickelnd performt haben, sondern auch, weil die meisten anderen eigentlich irgendwie eine ganz gute Paarung haben, aber Williams halt nicht, zumindest. Stroll kann sich ja durchaus noch entwickeln, bei Sirotkin sehe ich das beschränkt. Und so teamintern, weil das ist ja eigentlich die Frage, sehe ich schon ganz klare Vorteile bei Lance Stroll, weil der Unterschied zwischen Stroll und Sirotkin ist, dass Sirotkin permanent auf niedrigem Niveau fährt und auch nicht wirklich mal schafft aufzufallen, wohingegen Stroll zumindest dann und wann mal seine Glanzlichter setzen kann. Also Baku letztes Jahr war ja so eins. Oder noch viel beeindruckender eigentlich diese Qualifying-Performance in Monza. Das sehe ich bei Sirotkin irgendwie nicht so passieren. Insofern für mich bei Williams ganz klarer Fall Lance Stroll, auch wenn man es in der reinen Ergebnisliste nicht immer gesehen hat, weil da war auch Sirotkin schon mal vorne in dem Qualifying.
Force India, das Team, über das ich gerade angerissen habe, Ocon und Perez, also rein punktetechnisch kann man sagen, eindeutig Ocon besser als Perez mit dem einen Punkt. Ja, ich finde, dieses Teamduell ist ein bisschen eingeschlafen, so wie Force India ja auch ein bisschen eingeschlafen ist über den Winter, Ole. Also von diesen Glanzleistungen des letzten Jahres sind die beiden ja erstmal noch weit entfernt. Trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass dieses Teamduell auf jeden Fall Richtung Ocon schwingt, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also rein auch wieder vom Entwicklungspotenzial und wahrscheinlich auch vom Talent, würde ich schon sagen, dass es schon eher in Richtung Ocon geht. Nach den Punkten auch, weil es nicht so schwer. Es lässt sich schwer sagen, weil ich habe noch nichts gesehen von Force India dieses Jahr. Und würde sagen, dass sie aktuell noch gleich auf sind. Beide aber, glaube ich, ihre Probleme mit dem Auto haben und sich da, glaube ich, auch nicht so richtig wohlfühlen und andere Sorgen haben irgendwie. Ich glaube, langfristig wird das Pendel aber Richtung Ocon ausschlagen dieses Jahr.
Ja, ich glaube, das ist zurzeit auch noch das Teamduell, was vielleicht auch das größte Entwicklungspotenzial liefert bei Sauber. Charles Leclerc ohne S, ohne C, wir kennen es, wir wissen es, wir lieben es. Und sein Teamkollege Marcus Ericsson. Ganz interessantes Duell, denn Marcus Ericsson sammelt die Punkte, während Charles Leclerc das größere Talent nachgesagt wird, Christian. Sauber, ich glaube auch noch ein Team, was über die Saison noch, ich glaube ich zumindest, einige Entwicklungssprünge machen wird. Wohin das führt, das werden wir dann sehen, ob es positive, negative Entwicklungen sind, ja. Aber für den aktuellen Moment muss man sagen, Marcus Ericsson fährt eine gute Saison.
Ja, das stimmt. Also grundsätzlich ist der Charles Leclerc. Ich bin jetzt ganz
bewusst. Wenn der mal bei McLaren fährt, dann.
Ja, genau. Nein, also grundsätzlich würde man meinen, von den Anlagen, vom Talent her, da war das sehr beeindruckend, was er in der Formel 2 gezeigt hat, dass eigentlich Leclerc derjenige sein müsste, der da langfristig das größere Potenzial hat. Aber der tut sich ein bisschen schwer. Ich glaube, vielleicht hat sich die Formel 1 ein bisschen leichter vorgestellt. Er macht dann und wann Fehler, er gibt selbst zu, er kommt noch nicht so damit zurecht, nicht einfach nur schnell Auto zu fahren, sondern auch die richtigen Parameter immer zu erreichen, also was Reifentemperatur und so weiter angeht, um dieses Auto auch wirklich schnell bewegen zu können. Da wirkt er momentan noch überfordert. Das kann natürlich jederzeit passieren, dass dem der Knopf aufgeht, dass er plötzlich begreift, wie all die Dinge zusammenspielen und auf einmal fährt er sensationelle Leistungen. Das würde ich nicht ausschließen. Und zu Ericsson, das ist für mich momentan der Fahrer, auf den Sauber setzen muss. Nicht nur, weil er das erste Mal in die Punkte gefahren ist, sondern auch, weil er einfach konstant da abliefert, als Leclerc das tut momentan. Muss man sagen, der ist vielleicht ein bisschen unterschätzt worden über all die Jahre, weil er mit Sicherheit nicht den besten Start hatte in der Formel 1, aber es scheint so, als hätte sich der Junge ganz gut entwickelt, so ohne dass es jemand wirklich mitbekommen hat. Weil man darf ja nicht vergessen, der hat auch Pascal Wehrlein als Teamkollegen gehabt und Pascal Wehrlein ist jetzt vielleicht nicht der neue Lewis Hamilton, aber doch einer
aber von denen sich
die meisten. Ja, das stimmt. Aber die meisten sehen doch ein gewisses Grundtalent bei Pascal Wehrlein und auch der hat seine Schwierigkeiten gehabt mit Marcus Ericsson dann und wann mal. Also vielleicht ist da ein unterschätzter Kandidat. Das Schwierige für Leclerc ist natürlich, alles andere als Ericsson in Grund und Boden zu fahren, wird nicht reichen, um sich für die ganz großen Aufgaben in der Formel 1 zu empfehlen. Und das wiederum ist, glaube ich, gar nicht so einfach.
Haas, Romain Grosjean und Kevin Magnussen fahren dort um die Punkte. Und ich finde, rein fahrerisch sind sie so gesehen auf einem Level. Es gab jetzt nur das Problem bei Grosjean, dass er ein paar Probleme hatte im letzten Rennen, die es ihm unmöglich gemacht haben, da mit dem Teamkollegen mitzuhalten. Trotzdem muss man sagen, Kevin Magnussen 11 Punkte, Romain Grosjean ganze 0, Ole. Kevin Magnussen für mich einer der Gewinner der Saison bislang.
Ja, definitiv. Also bin ich auch sehr stark überrascht von Kevin Magnussen, der ja die letzten Jahre, muss man sagen, immer nur so ein bisschen mitgefahren ist. Und sich glücklich schätzen kann, dass er überhaupt noch dabei ist. Ja, sah ja nach dem Renault-Jahr, was ja auch fernab von gut und böse war, doch schon sehr sehr schwarz für ihn aus. Aber scheinbar ist er jetzt angekommen in dem Team und fühlt sich da richtig wohl und kann auch endlich die Leistungen zeigen, ja, die man sich immer von ihm versprochen hat. Damals auch schon zu McLaren-Zeiten. Wo er ja auch ewig nicht ins Cockpit gesetzt wurde und warten musste. Von daher wird das auch weiter, glaube ich, wird er auch weiter, glaube ich, in die Richtung machen. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Romain Grosjean dagegen muss natürlich jetzt so ein bisschen auch mal zurückschlagen, der ja immer der Punktehamster war in den vergangenen beiden Jahren, 2016 ja sogar alle Punkte geholt hat. Schöne Grüße an Esteban Gutierrez an dieser Stelle. Von daher wird das, glaube ich, ein sehr interessantes Duell über die Saison werden, weil ich glaube, wenn Kevin Magnussen sich wohlfühlt, so wie es aktuell der Fall ist, ist er richtig schnell.
Und ich glaube, es ist eines dieser Teamduelle, Christian, wo es noch richtig Zunder innerhalb des Teams geben wird, ne?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil bei denen nämlich auch gerade dazu kommt, dass, glaube ich, diese Renaissance von Magnussen auch ein bisschen damit zu tun hat, dass das Handling des Autos, weil da wollen die beiden nämlich unterschiedliche Dinge und das geht momentan eher ein bisschen in die Magnussen-Richtung. Also da spielen jetzt mehrere Dinge zusammen. Die Bremsprobleme, diese Tendenz zum Untersteuern, die dem einen ein bisschen mehr liegt als dem anderen. Und beide sind ja auch Charaktere, von denen wir wissen, sie sind nicht immer super finnisch besonnen, sondern sie drehen auch ganz gerne mal durch, haben wir bei Grosjean schon erlebt und bei Magnussen auch. Schade eigentlich, dass die nicht im Mercedes oder im Ferrari sitzen. Ich glaube, das hätte richtig Zunder.
Bei Toro Rosso ist die Sache relativ klar. Pierre Gasly und Brandon Hartley fahren da zusammen und Christian, für mich ist ganz klar und ich glaube auch für Toro Rosso, für Red Bull, dass Pierre Gasly da die klare Nummer 1 ist und seine Punkte, seine 12 im Vergleich zu Hartleys 0, zeigen das auch ganz eindeutig. Eindeutig.
Ja, es einfach der Schnellere. Also ich glaube, das muss man so runterbrechen. Hartley hat mit Sicherheit Qualitäten drum, wenn es geht, wenn ein Rennen mal läuft. Da im Renntrim auch sehr konstant zu sein. Aber letztendlich geht es halt doch um Speed in der Formel 1. Und da ist Gasly ganz klar, glaube ich, der Schnellere von beiden.
Renault, ganz interessante Gemengelage. Nico Hülkenberg aktuell mit 22 Punkten und Carlos Sainz mit 3 Punkten in der Fahrerwertung. Haben wir vor der Saison ein bisschen anders erwartet schon fast, muss man ja ganz ehrlich sagen, hatten Carlos Sainz eigentlich schneller erwartet. Ist das jetzt noch die Anpassungsphase, Ole, oder ist es einfach nur so, dass Nico Hülkenberg mit diesem Auto so viel besser klarkommt, der fährt so viel besser und er hat Carlos Sainz verdient im Griff?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, dass Nico Hülkenberg an dem Team angekommen ist, jetzt so richtig, sich da wohlfühlt und sich auch im Auto wohlfühlt und auch endlich mal ein gutes, wirklich gutes Auto hat, wo er auch dran arbeiten kann, was ihm liegt, und dann ist er auch schnell. Also von daher ja, ist das auch definitiv verdient, dass er in dieser Saison momentan Carlos Sainz so im Griff hat. Der wirkt auch immer nicht so zufrieden, Carlos Sainz. Auch in Interviews wirkt er immer so ein bisschen angefressen. Ich glaube, der ist nicht so sein Auto aktuell. Und er muss ihn aber natürlich gegen Nico Hülkenberg beweisen, weil, ja, er will natürlich, ja, am liebsten zu Red Bull, nächstes Jahr, wenn Daniel Ricciardo da weggehen sollte. Momentan sieht's eher nicht danach aus, also momentan müsste man eher Gasly nehmen oder Nico Hülkenberg. Von daher muss er sich da ein bisschen strecken und ja, Nico Hülkenberg ist da aber, glaube ich, schon ein sehr guter Gegner, weil der lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen, und ist, glaube ich, dann, wenn die Saison so ins Rollen kommt, auch ein harter Gegner, und bisher Nico Hülkenberg immer mit sehr guten Leistungen, und deswegen bin ich dann mal gespannt drauf, wie das ausgeht. Nico Hülkenberg ja auch Le Mans-Sieger, wie es ja auch ein anderer werden will dieses Jahr.
Ja, nämlich Fernando Alonso, und damit danke, dass du uns direkt zum Team McLaren gebracht hast, Fernando Alonso und Stoffel van Dorn. Alonso aktuell mit 22 Punkten auf Platz 6 der Fahrerwertung, van Dorn mit seinen 6 auf Platz 11, Christian. Hier ist, glaube ich, die Situation klar. Alonso ist der Nummer 1 Fahrer, zeigt das auf der Strecke auch, und van Dorn muss sich langsam aber sicher mal aus den Puschen bewegen, muss ich sagen.
Ja, der hat natürlich einen extrem undankbaren Teamkollegen, weil in jungen Jahren gegen Fernando Alonso bestehen zu müssen, ist die wahrscheinlich schwierigste Aufgabe, die du überhaupt haben kannst. Kann Romain Grosjean ein Liedchen davon singen, dessen Karriere, das vergessen wir ja manchmal, war ja eigentlich und mit Sicherheit indirekt durch Fernando Alonso, weil er ihn damals so klar im Griff hatte, eigentlich schon beendet, kam dann aber nochmal zurück in die Formel 1 und hat seinen zweiten Frühling erlebt. Van Dorn in einer ganz ähnlichen Situation wahrscheinlich. Ich glaube, da ist nicht nur Erfahrung der Unterschied, sondern ich glaube, das liegt auch ein bisschen am rohen Talent, von dem Alonso einfach ein bisschen mehr hat. Was ich mich immer frage und wo wir wahrscheinlich nicht die Antwort darauf liefern können, ist Alonso jetzt wirklich so extrem gut? Ist er noch mal besser geworden die letzten Jahre? Oder ist Van Dorn gemessen an den Erwartungen, die man nach seiner überragenden GP2-Saison hatte, ein bisschen schlechter, als wir gedacht hätten? Das ist so, aber wir wissen es nicht. Das macht es letztendlich auch spannend. Aber es wäre wirklich super interessant, Fernando Alonso noch mal ein Jahr gegen einen Vettel oder gegen einen Hamilton fahren zu sehen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber das würde mich echt tierisch interessieren. Wie gut ist der jetzt? Ist er wirklich so viel besser geworden, wie er auch selbst immer behauptet? Wir wissen es nicht. Was wir beurteilen können, ist, er holt immer das raus, was geht. Und das mit beeindruckender Konstanz. Und darüber, wer von den beiden jetzt momentan mehr performt, ich glaube, das können wir getrost den Hörern selbst beantworten lassen.
Wer weiß, wir haben ja vor der Saison oder schon während der Anfangsphase gesagt, dass er ein Fernando Alonso vielleicht bei Red Bull anheuern könnte nächstes Jahr. Wer weiß, vielleicht wird das ja noch ein Thema, denn wie man munkelt, hat Ferrari sich eine Art Vorkaufsrecht sozusagen auf Daniel Ricciardo gesichert.
Vorverkaufsrecht.
Und das könnte natürlich einen Platz öffnen, wenn der Carlos Sainz nicht zugestanden wird, dann ja vielleicht Fernando Alonso. Wer weiß das schon. Dann haben wir nochmal ein Top-Team nächstes Jahr. Aber kommen wir mal zu Red Bull Racing. Ole, Daniel Ricciardo 37 Punkte, Max Verstappen 18 Punkte. Ich glaube, auch hier muss man sagen, das Verhältnis ist relativ ausgeglichen. Max Verstappen scheitert aktuell an Übermut und an auch ein bisschen Pech. Ebenso wie es Daniel Ricciardo getan hat im Bahrain-Rennen. Ansonsten auch eines dieser ausgeglichenen Teamduelle, wo man nicht so richtig sagen kann, wer ist jetzt wirklich stärker als der andere. Punktemäßig muss man klar sagen, Ricciardo.
Ja, ich würde aktuell auch sagen, auch so, Ricciardo. Weil er ja das, die PS einfach auf die Straße bekommt. Es ist so ein bisschen das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Max Verstappen kriegt es aktuell noch nicht so richtig geschissen. Da ist, glaube ich, Daniel Ricciardo einfach der bisschen abgeklärtere. Vielleicht nicht der schnellere von den, aber aktuell immer noch der bessere insgesamt, würde ich sagen, der sich auch zu Recht mit seinen Leistungen für ein Top-Team empfiehlt und das ja auch sein großes Ziel ist. Und ich denke, wir werden dieses Jahr noch sehr, sehr viel von Daniel Ricciardo sehen. Also wir haben ihn ja letztes Jahr, Kevin und ich, haben ihn ja letztes Jahr als Weltmeister gehabt. Das hat nicht so ganz funktioniert. Da habe ich natürlich auch auf McLaren als Konstrukteurs Weltmeister getippt. Das hat auch nicht ganz funktioniert. Aber ich will nicht so weit gehen, dass Daniel Ricciardo WM-Favorit ist, nur weil er jetzt mal ein Rennen gewonnen hat. Aber ich denke, er wird da regelmäßig vorne mitfahren. Auf einem konstanten Level, so wie er es die letzten Jahre auch getan hat. Also muss man sich ja nur über die Podiumsplatzierungen angucken. Und ich denke, er wird auch noch das eine oder andere Rennen gewinnen. Bei Max Verstappen ist es scheinbar immer so ein bisschen so, entweder er ist halt richtig genial oder es geht halt absolut gar nichts. Und das muss er unbedingt abstellen, wenn er auch mal um eine WM mitkämpfen will. Und von daher aktuell und auch, glaube ich, über die Saison hinweg definitiv den Ricciardo.
Kommen wir zu Mercedes und den beiden Fahrern Lewis Hamilton. Nee, Quatsch, wir kommen zu Ferrari. Sind ja ein Punkt entfernt an der Konstrukteurswertung, aber Ferrari hinter Mercedes, deswegen kommen wir zu Ferrari. Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen. Vettel 54 Punkte, Platz 1 in der Fahrerwertung. Kimi Räikkönen 30 Punkte, Platz 5 in der Fahrerwertung. Christian, ja, eigentlich ein ungleiches Duell bei Ferrari, ne? Wir alle sagen immer, Kimi könnte vielleicht noch schneller, wird dann ausgebremst vom Team durch Strategie. Man bevorzugt Sebastian Vettel da auch ein Stück weit. Ist jetzt nichts Neues bei Ferrari, aber ich glaube, unter diesem Licht betrachtet ist dieses Fahrerduell gerade in diesem Jahr ausgeglichener als wahrscheinlich je zuvor zwischen Vettel und Räikkönen.
Ja, du hast mir die Antwort schon komplett weggenommen eigentlich, weil wenn man rein auf die Punktetabelle guckt, würde man eigentlich sagen, okay, alles wie immer. Vettel klar vorn, Kimi ein bisschen weiter hinten, sammelt aber seine Punkte doch irgendwie zusammen, schöne Nummer zwei. Wenn man sich es ein bisschen genauer anguckt, was vor allem auch in den Trainingstagen jetzt immer passiert ist im Rennen, dann muss man tatsächlich sagen, Kimi Räikkönen war noch nie so nah dran an Sebastian Vettel rein von der Performance. Und ich bin mir sicher, der gewinnt auch in den nächsten paar Wochen irgendwann mal einen Grand Prix, wenn es passt.
Kimi Räikkönen?
Weil Kimi, ja.
Gewinnt
weil
kein Rennen mehr.
Man hat irgendwie das Gefühl, er ist so schnell und er wirkt auch hungriger, finde ich, als die letzten Jahre. Also irgendwie, da ist was da, was die letzten Jahre nicht da war bei Kimi. Und Vettel wird auch ein bisschen unter Druck gesetzt. War schon mal klarer. Trotzdem glaube ich, dass aufs Jahr gesehen, wenn es darum geht, wer von beiden wird denn letztendlich um die WM fahren, glaube ich, wird es trotz allem nur Sebastian Vettel geben. Weil irgendwie ist es halt, wenn es irgendwie drauf ankommt, sei es jetzt Entscheidung um die Pole im Qualifying oder entscheidende Strategie, das ist ja gar nicht immer alles können, was Vettel da so macht. Aber er hat dann halt in den entscheidenden Momenten auch das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Da denken wir zum Beispiel an dieses Strategieglück beim ersten Grand Prix. Wenn es drauf ankommt, ist es halt doch immer irgendwie Vettel und 50% der Zeit wahrscheinlich aus eigener Kraft erarbeitet, 50% der Zeit auch ein bisschen Glück, aber es bleibt zu stehen, es ist irgendwie so. Aber, wie gesagt, Kimi Räikkönen fährt in der besten Form seit langem, muss man, glaube ich, auch festhalten.
In seiner besten Form muss sich aktuell auch Valtteri Bottas zeigen, denn, Ole, wenn wir ehrlich sind, dieses Fahrerduell, das kann er ja an sich nur verlieren, aber wenn wir auf die Punktetabelle gucken, 5 Punkte liegen zwischen Hamilton und Bottas. Hamilton mit 45 Punkten, Bottas mit 40 Punkten auf Platz 2 und 3 in der Fahrerwertung. So ein Lewis Hamilton, bei dem kann man sagen, der weiß, wann es wichtig wird, der weiß, dass am Ende der Saison oder ab der Halbzeit sozusagen die WM gewonnen wird. Für Valtteri Bottas ist eigentlich jedes Rennen gegen seinen Teamkollegen ein Rennen um die WM. Er muss direkt von Beginn an da sein und die wichtigen Punkte machen. Und wann kann man das besser als zu Beginn der Saison? Also ich finde auch dieses Duell relativ ausgeglichen bislang. Mein Gott.
Ja, definitiv. Also hätte man ja so auch gar nicht gedacht. Valtteri Bottas in den vergangenen Rennen immer, ja, so ein bisschen im Pech. Er hätte 2 Rennen gewinnen können schon, was dann im Endeffekt dann nicht ganz funktioniert hat, aber er war vorne dabei, im Gegensatz zu Lewis Hamilton. Das ist ganz interessant. Lewis Hamilton ist natürlich der deutlich bessere Fahrer, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Trotzdem, ja, sehe ich durchaus Chancen für Valtteri Bottas, dass er dieses Jahr das ein oder andere Mal nochmal Lewis Hamilton ärgern kann. Ich glaube nicht, dass er unbedingt um die WM mitfahren kann, aber wer weiß. Wer weiß, was noch so passiert. Wer weiß, ob Mercedes überhaupt um die WM mitfährt. Das ist ja auch so ein Thema, was man ja nicht vergessen sollte. Aber das Pendel wird sich am Ende natürlich, glaube ich, sehr deutlich Richtung Lewis Hamilton bewegen. Aber ich traue es Valtteri Bottas durchaus zu, dass er wie im letzten Jahr auch sich da reinkämpft und das eine oder andere Rennen gewinnt und vielleicht damit sogar seinen Job bei Mercedes sichert.
Ja, lieber Christian, ich hoffe, wir haben Christian Thun in diesem Fall aus unserer Starting Grid F1 Fans Facebook Gruppe. Wir haben deine Analyse so zu deiner Zufriedenheit gemacht, zu eurer aller Zufriedenheit gemacht, wie es uns eben möglich war. Vor diesem großen Preis in Baku, Rennstart ist deutscher Zeit um 14.10 Uhr. Das Ganze gibt es natürlich zu sehen bei RTL, bei ORF1 und bei SRF2. Eine wunderbare Auflistung über alle Sendetermine bekommt ihr auf formel1.de. Eine wunderbare Auflistung. Also wirklich, vielen lieben Dank, Christian, und an dein Team, dass ihr das für uns zur Verfügung gestellt habt. Und dann ab Spanien gibt es dann endlich F1 TV. Wunderbar, oder? Noch einmal müssen wir uns mit dem RTL-Kommentar zufrieden geben. Nein.
Ich hol mir auch noch einen Kasten Krombacher.
Aber bitte Krombacher Naturtyp, Radler.
Ersteige mir noch schnell eine Schumi-Mütze mit Dekra vorne drauf. Ja. Bei eBay, dann mache ich so ein bisschen so Vintage Formel 1 gucken. Geil. So retro-mäßig. Vielleicht gewinne ich ja auch Ford Mustang.
Und dazu gibt es dann Eier von der Eierfrau von Kerpen.
Ganz genau.
Denn nur mit meinen Eiern ist der Schuhmacher so schnell geworden. So, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Diskussion. Müssen natürlich noch tippen. Ihr sollt mitmachen auf kicktipp.de/startinggridmsr. Unser Tippspiel, der Preis wird noch bekannt gegeben. Wir tippen die ersten 3 und die Pole Position, Christian.
Ich würde bei der Pole wieder auf Lewis Hamilton tippen. Aber ich weiß jetzt schon, dass meine Tipps nicht aufgehen werden. Und die Top 3 im Rennen tippe ich jetzt mal was ich eigentlich nicht tippen würde, weil das ist wahrscheinlich das Erfolgsgeheimnis dran. Und da tippe ich Valtteri Bottas, weil ich glaube, dass ihm das Streckenprofil ganz gut entgegenkommen kann als Überraschungssieger vor Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel.
Okay, Ole?
Ich sage, Pole geht an Sebastian Vettel. Der gewinnt aber das Rennen, denn das Rennen gewinnt Kimi Räikkönen vor Valtteri Bottas und Sebastian Vettel.
Okay, alles klar. Du glaubst auch immer noch, dass Kimi Räikkönen Rennen gewinnt.
Wer weiß.
Ich sage, auch die Pole Position geht an Lewis Hamilton. Der gewinnt auch das Rennen. Startzielsieg für den Briten. Auf Platz 2 Auf Platz 2 Max Verstappen und auf Platz 3 Nico Hülkenberg. Ja, ich muss ja jetzt diesen Quertipp irgendwie legen. Und wann, wenn nicht jetzt, ist das Motto für Nico Hülkenberg. Ne? Wann, wenn nicht jetzt. Uns gibt es wieder nächste Woche hier auf meinsportradio.de mit der Nachberichterstattung auf den großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Wünschen euch ein wunderbares Rennwochenende. Bleibt uns gewogen auf meinsportradio.de. Rezensiert uns bei iTunes. Verfolgt natürlich die Live-Ticker auf formel1.de und alle weiteren wunderbaren Artikel rund um das Formel-1-Wochenende auf allen drei Portalen auf motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Bei dessen Chefredakteur Christian Immervoll ich mich ganz herzlich fürs Dabeisein heute bedanke.
Bitte gerne. Ich freue mich schon auf Baku. Hoffentlich haben wir wieder eine 2-Stunden-XXL-Ausgabe hinterher dann.
Das hoffe ich ganz ehrlich auch, denn ich befürchte fast, es wird entweder Hopp oder Top, dieses Rennen. Und wir hoffen doch eher auf Hopp. Mein Name ist Kevin Scheuren. Vielen Dank fürs Zuhören hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschka.
Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir haben euch alle wichtigen Infos zum bevorstehenden Grand Prix von Aserbaidschan geliefert. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in unsere Facebook-Gruppe eintretet, Starting Grid F1 Fans bei Facebook, einfach Anfragen stellen und dann könnt ihr mit uns am Wochenende über das Rennen diskutieren. Und wir hoffen natürlich alle, dass es wieder ein ja denkwürdiges Rennen wird, so wie im letzten Jahr. Und ich bin da momentan noch guter Dinge. Ich sag euch das dann, wenn das Rennen 5 Runden alt ist, ob das dann immer noch so ist. Lasse mich aber gerne überraschen und wir sehen uns nächste Woche hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.